sind im Hebräer 9. Letzte Woche haben wir die alttestamentliche Gottesbeziehung wie mit einer Online-Beziehung verglichen. Wie so eine Webseite, wo Bilder drauf sind, wo was draufsteht, Infos, vielleicht wo du mit dieser Person e-mailen kannst. Es ist das Alte Testament. Wir haben hier Bilder, Modelle von geistigen Realitäten, das Heiligtum, später der Tempel, Opfer. Aber mit sehr wenigen Ausnahmen hatten die Menschen nur eine sehr oberflächliche Beziehung oder oberflächliche Erfahrung mit Gott im Alten Testament. Es war äußerliche Religiosität, religiöse Riten, Gottesdienst, Vorschriften, zeremonielle Reinheit, diese Dinge. Aber der neue Bund in Jesus, der hat etwas ganz Neues, eine ganz neue Qualität in unsere Beziehung mit Gott gebracht, eine persönliche Beziehung. Das Alte Testament und das Neue Testament widmen sich beide der zentralen Frage, wie können Sünder Gemeinschaft haben mit einem heiligen Gott? Im Alten Bund haben wir zeitliche, begrenzte, eingeschränkte, eine vorübergehende Form des Zugangs zu Gott durch ein Heiligtum und Opfer. In Vers 5 wird gesagt, die sind ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Dinge. War eine Vorschau auf das Echte. Und im Neuen Testament haben wir die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen und Bilder in Jesus Christus. Er hat das Echte, das Beständige, das Ewige gebracht. Und heute werden wir so einen Kontrast sehen zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Und der Punkt ist, wie überall im Hebräerbrief, dass das, was Jesus für uns getan hat, wer er ist, was er für uns gebracht hat, dass es unendlich besser ist als der alte Bund, was der gebracht hat, oder irgendeine Form von Religiosität. Also lasst uns zuerst das irdische Heiligtum und den irdischen Gottesdienst ansehen. Kapitel 9, Vers 1. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes, des Gottesdienstes, Vorschriften für die Form des Gottesdienstes und das irdische Heiligtum, einen Treffpunkt mit Gott sozusagen. Ein Zelt, ein Bundeszelt, das ist, was das Heiligtum war. Denn es wurde ein vorderes Zelt aufgerichtet, eigentlich hier spricht über den vorderen und den hinteren Raum des einen Zeltes. Es wurde ein vorderes Zelt aufgerichtet, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, dass das Heilige genannt wird. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, der hintere Raum, der das Allerheiligste genannt wird, das seinen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold bedeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Der Räucheraltar, wie ihr wisst, der ist hier dem Allerheiligsten zugeordnet, steht aber eigentlich vor dem Vorhang im Vorraum, im Heiligen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die das illustrieren, was hier geschrieben steht. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Genau diese erste Folie mit den zwei Bildern zuerst. Hier habt ihr so ein Modell, wie das Heiligtum damals ausgesehen hat. War begrenzt durch einen Zaun, einen Vorhof, wo der Räucheraltar war, wo Opfer stattfanden. Und dann die Priester durften in dieses Bundeszelt hineingehen, in den ersten Raum, diesen Vorraum. Den seht ihr unten auf dem zweiten Bild. Und da drin war der Leuchter, der das einzige Licht gespendet hat in diesem Raum, ein Tisch, auf dem 12 Brote gelegt wurden, und dann vor dem Vorhang ins Allerheiligste, ein Weihrauchaltar. All diese Dinge sprechen über verschiedene Aspekte von dem Dienst Jesu. Leuchter das Licht. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Brote auf dem Schaubrottisch repräsentieren Gottes Gemeinschaft, Brot, miteinander essen, hat immer Gemeinschaft symbolisiert. Gottes Gemeinschaft mit den 12 Stämmen Israels spricht auch über Jesus. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Der Weihrauchaltar, Weihrauch symbolisierte Gebete. Unsere Gebete, auch das Eintreten Jesu für uns. Und dann, wenn wir weitergehen auf das nächste Bild, in das Allerheiligste hinein, in diesen zweiten kleineren Raum, das Zelt ist hinter dem Vorhang, da finden wir eine Bundeslade, also eine Box im Wesentlichen. Und in dieser Box, haben wir gelesen, war das Manna drin. Das hat das Volk erinnert an Gottes Versorgung, aber auch an ihre Undankbarkeit. Da war der Stab Aarons drin, das hat sie erinnert an ihre Rebellion gegen Gottes Leiter, die er eingesetzt hat. Und da waren die Tafeln mit den 10 Geboten drin, erinnern sie an ihr Versagen, das Gesetz zu halten. Die Gebote, das Gesetz, es klagt uns an und verdammt uns. Aber dann oben auf dieser Box war dieser Sühnedeckel oder Versöhnungsdeckel drauf. Also eine Deckplatte mit 2 Engelwesen, Cherubim, die da dargestellt waren und die diese Deckplatte beschirmt hat. Und über dieser Deckplatte hat die Herrlichkeit Gottes gewohnt sozusagen. Oft bildlich sichtbar im Alten Testament in dieser Rauchsäule der Gegenwart Gottes. Und dieser Sühnedeckel hat die Gebote, die uns verdammen, bedeckt. Und einmal im Jahr, am Versöhnungstag, ist der hohe Priester hineingegangen in dieses Heiligtum und hat das Blut des Opfertieres, das geopfert wurde für die Sünden des Volkes, auf diesen Sühnedeckel draufgespritzt. Und sozusagen das Opferblut, das Blut des Opfers hat die Sünden bedeckt. Und so, wenn Gott jetzt bildlich gesprochen von oben drauf schaut, sieht er nicht mehr das Gesetz, was uns verdammt, sondern nicht unsere Sünden, sondern es ist bedeckt, für eine Zeit lang zumindest. Das ist das Bild, was wir hier im Alten Testament haben. Der Autor sagt hier, ich möchte mich nicht zu lang damit aufhalten. Wir werden das heute auch nicht tun. Wenn ihr es ganz genau im Detail betrachten wollt, das haben wir getan, als wir das 2. Mosebuch durchgenommen haben. Ihr könnt euch die CDs bestellen. Da haben wir für jedes dieser Gegenstände eine Bibelstunde oder 2 in einer Bibelstunde genommen, also im Detail alles durchgesprochen. Der Zugang in dieses Bundeszelt war sehr streng geregelt. Vers 6 lesen wir da, aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten den Dienst, haben da die Dochte geschnitten von dem Leuchter, das waren so Öllampen, dürfen wir uns nicht Kerzen vorstellen im heutigen Sinn, sondern Ölleuchter, haben Öl nachgefüllt, die Brote auf dem Schaubrottisch wurden regelmäßig ausgewechselt. Also die Priester gingen in das vordere Zelt alle Zeit hinein, um ihren Dienst zu verrichten. In das zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und für die Verehrungen des Volkes. Er musste zuerst einen Stier für sich selbst darbringen und dann einen Ziegenbock für die Sünden des Volkes, für die Verehrungen des Volkes, eigentlich für die unbewussten Sünden des Volkes darbringen. Das ist am Versöhnungstag geschehen. Wir sehen hier die Schwachheit des alten Bundes. Nämlich erstens, 3 Punkte glaube ich, erstens, der Zugang ist streng limitiert. Von vielleicht so um die 3 Millionen Menschen aus dem Volk Israel durfte nur einer, und das nur einmal im Jahr, wirklich in die Gegenwart Gottes treten. Vor die Herrlichkeit Gottes. Alte Testament, das war eine rituelle Stellvertreterreligion. Du hattest nicht Zutritt zu Gott, sondern der Hohepriester ging für dich in die Gegenwart Gottes. Aber du konntest nicht nahe an Gott herantreten, du kamst nicht nahe an ihn heran. Das Heiligtum macht die Trennung von Gott sichtbar. Die Heiligkeit Gottes, unsere Sünde trennt uns von dem heiligen Gott. Als zweites sehen wir die Schwachheit der alttestamentlichen Tieropfer, die alle nur ein Bild sind für das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, Jesus Christus, Gottes Opfer. Diese Opfer waren schwach, die haben nur einen Menschen einmal im Jahr den Zugang ins Modell hier ermöglicht. Und das hat eine Bedeutung. Vers 8 lesen wir weiter. Damit zeigt der Heilige Geist an, und Klammerbemerkung, der Autor erkennt hier an, dass das Gesetz vom Heiligen Geist geschrieben wurde und nicht von Mose. Heilige Geist hat Mose benutzt, aber er war inspiriert von Gott. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat, der Vorraum, der Vorhang. Also dieses Bundeszelt, das war eher eine Trennung von Gott als ein Zugang zu Gott eigentlich. Das ist ein perfektes Bild eigentlich für das alttestamentliche Gesetz, für den alten Bund. Da steht sozusagen ein Zelt zwischen dir und Gott. Da ist was zwischen dir und Gott. Vers 9, dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Spricht hier in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus, bevor die Römer den Tempel zerstört haben und den alttestamentlichen Gottesdienst beendet haben. In Vers 13 im Hebräer 8 haben wir gesehen, dass dieser alte Bund im Verschwinden nahe war. Das war so ein Prozess, war eine Übergangszeit. Die alttestamentlichen Bilder waren noch da, obwohl die Erfüllung schon geschehen ist. Und die Juden, die Jesus abgelehnt haben als ihren Messias, haben weiter im Tempel Tiere geopfert. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. Es sind nur Speisen und Getränke und verschiedene Waschungen, Satzungen des Fleisches, äußere Satzungen, die bis auf die Zeit einer rechten Ordnung auferlegt sind. Die Zeit unter dem Alten Testament war gekennzeichnet von Gottesferne, von Distanz, von rituellen Opfern und Waschungen, rituellen Reinigungsvorschriften, von einem Repräsentanten, der für die Menschen Gemeinschaft mit Gott hatte sozusagen. All diese Dinge waren bis zur Zeit einer rechten Ordnung auferlegt, sehen wir hier, einer besseren, einer neuen Ordnung, den neuen Bund durch Jesus. Und er war schon da. Das Alte Testament hatte sich überlebt, das hatte keine Bedeutung mehr. Aber wir sehen hier eine dritte Schwachheit auch, der Tieropfer des Alten Testaments oder des alttestamentlichen Gottesdienstes. Wir lesen hier, sie konnten den nicht im Gewissen vollkommen machen, der den Gottesdienst ausgeübt hat. Es gab keine innere Reinigung, nicht mal für den Hohenpriester, sondern nur eine äußere Reinigung, eine rituelle Reinigung. Wie gesagt, das Blut dieser Tieropfer hat die Sünden nur bedeckt, sodass Gott den Hohenpriester, der das Volk vertrat und das Volk nicht vernichtete, als der in Gottes heilige Gegenwart trat. Aber diese Opfer, diese Rituale und keine irdische Religion konnte und kann je Sünden wirklich wegnehmen oder uns ein reines, ein zuversichtliches Gewissen vor Gott schenken. Und das ist ein Wort an alle Religiösen, die versuchen durch irgendeine menschliche Anstrengung oder ein menschliches Werk, ein religiöses Ritual, versuchen frei zu werden von ihrem schlechten Gewissen. Jeder Mensch hat gesündigt, jeder Mensch hat Dinge getan und gesagt, die falsch waren und die ihm später leid tun und die sein Gewissen belasten. Manche Menschen sind erdrückt von ihrem schlechten Gewissen und die tun die verrücktesten Dinge. Manche fangen an, sich zu ritzen oder manche geißeln sich sogar. Andere ertränken diese Schuld und dieses schlechte Gewissen im Alkohol oder im Drogen, wollen dieses Gewissen abschalten. Aber das geht nicht. Andere stürzen sich in irgendwelche Aktivitäten, soziale Aktivitäten, religiöse Aktivitäten, die spenden und meditieren und gehen auf Wallfahrten, nur um irgendwie ihre Schuld abzuarbeiten oder irgendwie das Schlechte, was sie getan haben, durch Gutes aufzuwiegen. Aber das funktioniert auch nicht. Weil egal wohin du gehst, du nimmst dich selbst mit und deine Geschichte, das, was du getan hast. Und egal, was du tust, du kannst es nicht ungeschehen machen, was du schon getan hast. Du kannst nicht dir deine Schuld irgendwie abnehmen oder aufwiegen oder abarbeiten. Was du brauchst, ist Reinigung. Und das kannst du nicht selbst. Und das konnten auch keine irdischen Opfer oder irgendeine irdische Religion tun. Nur einer kann das und das ist Jesus Christus. Er ist im Bild dieses Alten Testaments gesprochen, Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt unsere Sünden. Zweites sehen wir hier jetzt den Kontrast oder im Kontrast zur irdischen Religion das, was Jesus uns gebracht hat ab Vers 11. In Vers 11 heißt es, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt in den Himmel, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Also Jesus ist in den Himmel gegangen, nicht in das Modell von Gottes Gegenwart, sondern in das Echte. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, Versöhnungstag, sondern mit seinem eigenen Blut. Sprich, mit seinem eigenen, perfekten, heiligen Leben, das er für uns gegeben hat. Blut spricht hier bildlich von Opfer, von einem Leben, das gegeben wurde. Er ist mit seinem eigenen Leben, das perfekt war, das unendlichen Wert hat, das alle Schuld bezahlen kann, in den Himmel gegangen. Und er hat eine ewige Erlösung erfunden oder erwirkt. Das Wort Erlösung bedeutet so viel wie Befreiung, eine ewige Befreiung von unserer Schuld. Also seht hier, was Jesus getan hat und um wie viel es besser ist, als das, was wir im Alten Testament sehen. Das erste ist, er ist ein für alle Mal in den Himmel gegangen, einmal durch sein Opfer die Sache erledigt und er hat eine ewige Erlösung erwirkt. Im Gegensatz zum Alten Testament. Nicht jedes Mal, wenn dir bewusst war, dass du gesündigt wurdest, musstest du ein Opfer darbringen. Nicht einmal im Jahr der hohe Priester für die unbewussten Sünden. Sünden wurden nicht nur zugedeckt für eine begrenzte Zeit. Nee, ein für alle Mal eine ewige Erlösung. Nachdem Jesus für uns gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen, dieser Vorhang, der vor dem Allerheiligsten war. Das bedeutet für uns, durch Jesus ist die Trennung überwunden. Weggenommen, unsere Sünde weggenommen. Das Heiligtum des Alten Testaments sagt uns Eintritt verboten. Jesus sagt uns Eintritt frei. Jesus sagt uns Tag der offenen Tür. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg in die Gemeinschaft mit Gott ist frei. Hier, ein für alle Mal, eine ewige Erlösung. Der Eintritt ist frei, beständig, jeden Tag, ständig. Deswegen werden wir ermutigt im Kapitel 4, Vers 16, dass wir mit Zuversicht, mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade. Hier dieser Sühnedeckel, dieses Bild von der Box im Alten Testament, im Allerheiligsten. Dass wir mit Zuversicht zutreten zum Thron der Gnade in die Gegenwart Gottes, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wow! Hey, wenn du auf Jesus vertraust, kannst du immer Gemeinschaft haben mit Gott. Jederzeit. Wann immer du willst. Du kannst in Jesus immer deine Augen zu Gott aufheben und sagen, aber Papa, immer Gemeinschaft haben. Und er wird dich immer annehmen und er wird immer für dich da sein. Jesus hat ein für alle Mal eine ewige Erlösung erwirkt für uns. Es ist für immer. Sein Opfer für uns ist eine lebenslange Eintrittskarte in die ewige Gegenwart Gottes. Für alle Ewigkeit. Halleluja! Preis dem Herrn! Amen! Hey, wir sind nur so halb beeindruckt davon, von dem, was wir hier lesen, weil uns es so gewohnt vorkommt. Aber Leute, ein alttestamentlicher Jude, der sein Leben lang sich nach Gott gesehnt hat und der sein Leben lang mit seiner Schuld beladen war und mit seinem schlechten Gewissen belastet und der vielleicht bankrott war, weil er Großteil seiner Herde für Sündopfer draufgegangen ist, die er immer wieder darbringen musste und der immer wieder seine Hand symbolisch auf dieses Opfertier, auf dieses Schaf oder diese Ziege gelegt hat und damit symbolisch seine Schuld auf dieses unschuldige Opfertier gelegt hat und dann immer wieder zugesehen hat, wie der Priester die Kehle dieses Tiers durchgeschnitten hat und das Tier geröckelt hat und zusammengesackt ist und ausgeblutet ist und der dann zugesehen hat, wie der Priester in das Heiligtum verschwunden ist mit dem Blut dieses Opfertiers und dort hat er seinen Vorhang vor dem Allerheiligsten gespritzt, sodass der Sünder noch einmal Barmherzigkeit erfahren konnte von Gott, noch einmal bestehen konnte vor dem heiligen Gott. Hey, ein solcher Jude, der würde jubeln und tanzen und singen und feiern vor Freude, wenn er das hier liest. Dass hier Jesus ein für allemal eine ewige Erlösung gebracht hat. Das ist eine gute Nachricht, im wahrsten Sinn des Wortes. Vers 13, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, also spricht hier vom Versöhnungstag und könnt ihr auch im Alten Testament nachlesen, dass die Asche einer jungen, einer roten Kuh verwendet wurde, um das Reinigungswasser herzustellen, mit dem dann Leute besprengt wurden und gereinigt wurden, die sich zum Beispiel durch Leichen verunreinigt haben. Also wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, das heißt zeremoniell, kultisch, äußerlich reinigt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienst. Sehen wir das Zweite. Also erstmal ein Kontrast. Ne? Wenn das Blut von Tieren und diese äußerlichen Zeremonien Menschen kultisch reinmachen konnten, wie viel mehr wäre das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler, als Sündenloser Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen. Damit er dem lebendigen Gott dient oder Gottesdienst darbringt. ist das Zweite, was Jesus uns gebracht hat. Wir dürfen Priester sein. Wir alle. Halleluja. Es wäre auch ein Grund zu jubeln für jeden Juden gewesen damals. Keine Trennung mehr zwischen dem Volk und den Priestern. Wir dürfen alle kommen. Wir dürfen alle Gott dienen. Wir dürfen alle Mitarbeiter Gottes sein. Was für ein Vorrecht ist das? Wie wunderbar ist das? Wir sind gerettet, um zu dienen. Aber nicht in dem Sinn, oh, wir müssen Gott dienen. Nee, wir dürfen Gott dienen. Das wäre wieder ein Anlass zum Jubeln gewesen für einen alttestamentlichen Juden. Vers 15, und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Jesus ist der Mittler eines neuen Bundes, eines besseren Bundes geworden, weil er unser perfektes, sündenloses Opfer geworden ist, unser unschuldiger Stellvertreter. Hat er durch seinen Tod uns Gesetzesbrecher von unserer Schuld befreit, damit wir ein ewiges Erbe empfangen können. Und das gilt für die Heiligen, für die Gläubigen des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Im Alten Testament haben die Menschen im Glauben auf die Opfer vorausgeschaut, auf Jesus. Und dann, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er ihre Sünden, die bedeckt waren, ihre bedeckten Sünden gelöscht. Und die alttestamentlichen Heiligen sind mit Jesus auferstanden, als er auferstanden ist. Im Neuen Testament schauen wir im Glauben zurück auf das, was Jesus für uns getan hat, auf sein Opfer. Also wir warten nicht auf eine Erlösung, wir haben die Erlösung in Jesus Christus. Das Dritte, was wir hier sehen, was Jesus uns gebracht hat, ist ein ewiges Erbe. Und jetzt hier im Vers 16 spielt der Autor des Hebräerbriefs ein bisschen mit den Worten. Das hebräische Wort für Bund im Alten Testament wurde in der griechischen Übersetzung des Alten Testament, in der Septuaginta, mit dem Wort Diatheke, das ist das griechische Wort für Testament, übersetzt. Also überall, wo wir in unserer Übersetzung das Wort Bund lesen, steht im griechischen Neuen Testament eigentlich das Wort Testament. Deshalb nennen wir den neuen Bund auch das Neue Testament. Also im Normalfall, wenn in der Bibel das Wort Testament steht, in der griechischen Bibel ist dieses Konzept des Bundes gemeint und ist deshalb richtigerweise in unserer deutschen Übersetzung mit dem Wort Bund übersetzt. Aber hier spielt der Autor ein bisschen mit dieser Doppelbedeutung dieses Wortes. Er sagt, durch seinen Tod ist Jesus der Mittler eines neuen Bundes geworden, eines neuen Testaments. Und deshalb erben wir auch. Also er verwendet jetzt dieses Bild von Testament und Erben. Was ist ein Testament? Testament ist der letzte Wille eines Menschen, oder? Testament oder in einem Testament bestimmt dieser Mensch, wer seinen Reichtum erhalten soll, wenn er gestorben ist. Und Leute, ist es nicht cool, dass Jesus uns zu seinen Erben bestimmt hat, die wir ihm vertrauen? Dass in Jesu Testament unsere Namen aufgeschrieben sind? Srijan und Ilse und Manfred und Markus und Katrin. Ist das nicht wunderbar, dass wir seine Erben sein dürfen, Erben von seinem himmlischen Reichtum? Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Gott, der Vater, hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir dürfen mit Christus erben. Okay, und jetzt spielt er diesen Gedanken von dem Testament und Erben noch ein bisschen weiter. Er sagt, denn wo ein Testament ist, da muss notwendigerweise der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn er tot eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Also damit ein Testament in Kraft tritt, muss der, der das Testament gemacht hat, sterben. Sonst tritt es nicht in Kraft. Und er wälzt jetzt diesen Gedanken auf den alten Bund bzw. das alte Testament um, weil auch da musste jemand sterben. Vers 18. Daher ist auch der erste Bund, oder das erste Testament, nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl das Buch als auch das ganze Volk und sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengt ihr ebenso mit Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also der Bund wurde durch Opfer besiegelt. Und wir lesen hier, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Vergebung erhielt und erhält man nicht einfach so. Vergebung braucht eine Grundlage, ein perfektes Opfer, den Tod eines unschuldigen Stellvertreters für den Sünder. Gott hat sein Volk und alle von uns Menschen auf Jesus, den Messias, vorbereitet. Und er hat ihnen dieses Bild der Erlösung durch den Tod eines unschuldigen, sündenlosen, perfekten Stellvertreters förmlich eingehämmert. Jedes Mal, wenn geopfert wurde im Alten Testament. Und für uns ist dieses Bild eines Opfers von Blutvergießen fremd und wahrscheinlich abstoßend. Ich denke, die meisten von uns würden das so empfinden. Aber es lehrt uns sehr viel. Lehrt uns, wie abstoßend Sünde für den heiligen Gott ist. Und es lehrt uns über die Sündenlosigkeit Jesu und dass er unser Stellvertreter geworden ist und dass es ohne Opfer keine Vergebung gibt, ohne Jesu Opfer. Also wenn du losgelöst von Jesus Vergebung suchst, dann bist du auf dem Holzweg. Um bei diesem Bild des Testaments zu bleiben, ein Testament ist kein Deal, sich zwei Leute aushandeln. Ein Testament ist nicht verhandelbar. Ein Testament wird gegeben, haben wir letztes Mal schon gelesen, dass der Bund gegeben wurde. Derjenige, der das Testament schreibt, der bestimmt, wer erben wird und der legt die Bedingungen fest. Und bei der Erbteilung wird das Erbe nicht nach den Gutdünken derer verteilt, die gerne einen Anteil haben wollten. Nee, sondern nach dem Willen des Erblassers. Und so, wenn du Erlösung von Gott erben willst, dann musst du dich an sein Testament halten. Und Gott hat festgelegt, dass nur die erben, die sich Jesus allein anvertrauen. Das ist seine Bedingung. Und so, du kannst versuchen, dich selbst zu retten durch Religiosität oder Gottesdienstbesuch. Du kannst versuchen, Gott nahe zu kommen durch esoterische Meditation. Du kannst versuchen, in den Himmel zu kommen, indem du Wallfahrten nach Mekka oder nach Maria irgendwas unternimmst. Du kannst versuchen, Vergebung zu erlangen durch gute Werke, aber das alles wird dir nichts nützen. Das Erbe ist nicht abhängig von dir, von deinen Ideen, von deiner Religion. Es ist abhängig von Gottes Testament. Und er sagt, dass deine Selbstgerechtigkeit, deine Versuche, dich selbst zu erlösen und aus eigener Kraft irgendwas von Gott zu verdienen, dass ihm das ein Gräuel ist und in seinen Augen wie ein schmutziges Kleid ist. Gott sagt uns in seinem Wort, so sehr hat Gott der Vater die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist Gottes Testament. Die stehen in seinem Testament, die an Jesus glauben, die sich ihm anvertrauen. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 12, da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 3, Vers 36 bringt es gut auf den Punkt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Apostelgeschichte 4, Vers 12 haben die Apostel gepredigt: Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Nur Jesus ist uns gegeben. Er hat gesagt: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist das Testament. Galaterbrief sagt uns Paulus: Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Das ist das Testament. Das sind die, die erben. Hast du Jesus? Hat Jesus dich? Setzt du dein Vertrauen auf ihn allein? Das ist die Bedingung für ewiges Leben. Das ist die Bedingung für Gemeinschaft mit Gott, für Vergebung. Das ist die Bedingung, dass wir Segen von Gott erben. Zurück hier. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Vers 23, es ist nur nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, durch das Blut von Opfertieren, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese, das Opfer Jesu. Denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Also er wiederholt hier nochmals, warum Jesus ein besserer hoher Priester ist und ein besseres Opfer vollbracht hat. Erstens, er ist in den Himmel direkt in Gottes Gegenwart hineingegangen, nicht in irgendein irdisches Modell. Vers 25, auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohenpriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Also der zweite Punkt ist, warum Jesus besser ist als einmal in den Himmel gegangen, hat einmal sein Opfer dargebracht. Nicht jeden Tag, nicht einmal im Jahr immer wieder, sondern ein für alle Mal. Und das Dritte sehen wir hier ganz am Schluss. Jesus hat die Sünden aufgehoben, nicht nur bedeckt. Vers 27, und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihm erwarten. Dieser Vers 27 setzt der Lehre der Reinkarnation den Todesstoß. Diese Lehre, die sagt, wir werden immer wieder von Neuem geboren und wir haben viele Leben und können uns irgendwie nach oben arbeiten, als wäre das möglich. Ich habe noch nie einen perfekten Menschen getroffen. Und alle Babys sind genauso dumm wie alle anderen und fangen von vorne an und sind wieder Sünder. Nee, wir haben nicht viele Leben. Hier wird ganz klar gesagt, wir haben ein Leben, dann sterben wir und dann werden unsere Entscheidungen, die wir in dem einen Leben getroffen haben, beurteilt und gerichtet. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, in diesem einen Leben, dann hast du gewonnen. Wenn du dich nicht für Jesus entschieden hast, dann hast du verloren. Gottes Testament ist sehr einfach und sehr glasklar. Man macht es nicht kompliziert. Aber das ist nicht der Hauptpunkt hier. Der Punkt ist die Einmaligkeit des Opfers Jesu, die hier wieder betont wird. Lass uns nochmal lesen, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Jesus wird wiederkommen, aber seine Wiederkunft hat nichts mehr mit unseren Sünden zu tun. Das hat er bei seinem ersten Kommen erledigt.
unsere Sünden. Wenn Jesus wiederkommt, wird er unsere Erlösung vollenden. Wir wissen, die lebendigen Gläubigen werden verwandelt werden und ihm entgegenentrückt werden. Die Leiber der verstorbenen Gläubigen werden auferweckt werden. Und Jesus wird sein ewiges Reich aufrichten und herrschen in Ewigkeit. Ich mag das hier. Das heißt, er wird uns zum Heil erscheinen. Wir werden völlig heil sein für immer, wenn Jesus wiederkommt. Ein für alle Mal, das ist die Betonung. Dieser Vers widerspricht übrigens auch der Lehre der katholischen Kirche, dass das Opfer Jesu in der katholischen Messe immer wieder wiederholt wird. Nee, ein für alle Mal. Im Gegensatz zu Jesu perfekten, abgeschlossenen Opfer sehen wir jetzt wieder die alttestamentlichen Opfer. Kapitel 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, das die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil sie den Gottesdienstübenden einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Das ist nur ein Bild. Und wenn die alttestamentlichen Opfer vollkommen machen hätten können, dann wäre auch nur ein Opfer nötig gewesen und es müsste nicht immer und immer und immer wieder wiederholt werden. Gegenteil ist der Fall. Doch in jenen Opfern, Vers 3, ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Er zitiert hier aus den messianischen Psalmen 51 und 40. Jesus ist es, der hier spricht. Schlachtopfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, im Alten Testament, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, um das zweite aufzurichten. Also die Tieropfer konnten die Sünden von uns Menschen nicht wegnehmen. Das kann nur ein perfekter, sündenloser Mensch. Also ist Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, Mensch geworden. Und er hat ein perfektes, sündenloses Leben für uns gelebt, das wir nicht leben können. Seht ihr hier, er sprach zum Vater, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und durch sein Kommen ist der erste Bund, das alte Testament, aufgelöst. Das Bild ist erfüllt. Das echte, das wahre ist jetzt da in Jesus und seitdem gilt der neue Bund. Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Jesus hat ein perfektes Leben für uns gelebt. Und dann hat er sich selbst als unser perfektes Opfer geopfert. Und dadurch sind wir geheiligt. Dadurch sind wir gereinigt und gerecht gemacht vor Gott. Dadurch sind wir abgesondert und werden auch geheiligt, praktisch in unserem täglichen Leben. Durch die Kraft seines Geistes. Und fällt euch auf, dass er hier wieder sagt, ein für alle Mal. Wiederholt sich der Autor hier? Das ist eine Predigt eigentlich. Der Prediger, wiederholt sich der oder was? Beruhigt mich, es ist biblisch, Dinge zu wiederholen. Er will, dass sie das wirklich verstehen, weil es um Leben und Tod geht hier. Es ist lebensnotwendig, dass wir den neuen Bund verstehen. Er wiederholt auch hier den nächsten Punkt zum dritten Mal in Vers 11. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, also nicht vieles, sondern eines. Alte Testament, die konnten es nicht wegnehmen, seines ganz wegnehmen, wiederholt das immer und immer wieder. Er hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind, als Schemel seiner Füße. Zeichen der Unterwerfung. Jesus ist der Sieger, Jesus ist der Herrscher. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Er ist fertig mit seinem Opfer. Dies bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen nach jenen Tagen errichten werde, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihre Sinne schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber dafür eine Vergebung ist, gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Also Jesus ist fertig mit seinen Opfern. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Sein Opfer ist angenommen. Sein Opfer konnte unsere Sünden wegnehmen, im Gegensatz zu den alttestamentlichen Opfern. Er hat uns für immer vollkommen gemacht vor Gott. Das ist jetzt unsere Position vor Gott in Jesus. In Vers 15 erkennt er hier auch Jeremia und die Psalmen als vom Heiligen Geist inspiriert an. Er sagt, der Heilige Geist hat diese Dinge gesprochen. Und dann in Vers 16 sehen wir auch die innere Veränderung, die der neue Bund bringt, was wir letzte Woche besprochen haben. Vers 17 sehen wir eine echte Vergebung, eine vollbrachte Vergebung ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Und im Vers 18 haben wir die Schlussfolgerung von dem Ganzen. Wo aber dafür eine Vergebung ist, gibt es kein Opfer für die Sünden mehr. Es ist vollbracht. Müssen nichts mehr hinzufügen, können nichts mehr hinzufügen. Seid ihr alle erschlagen? Der Autor hat hier die Lehre über Jesus als den hohen Priester dargelegt. Und jetzt an dem Punkt haben die Judenchristen, die ihm zugehört haben, und auch wir eine Entscheidung. Willst du seine, Jesu vollendete Errettung annehmen, sein Opfer, ein für allemal, für immer für unsere Sünden, seine ewige Gerechtigkeit, sein ewiges Heil, seine völlige Vergebung, Befreiung von unserer Sünde, seine echte Vergebung, sein neues Herz, seine Veränderung von innen heraus. Willst du in Gemeinschaft mit Gott treten durch Jesus Christus? Willst du ruhen in dem, was er für dich getan hat? Oder willst du zurück in das Hamsterrad deiner selbstgerechten, irdischen, kraftlosen Religion, die dich nie zu Gott bringen wird? Das ist deine Entscheidung. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern und diesen neuen Bund, den Jesus uns gebracht hat, feiern. Aber vorher möchte ich eine Einladung aussprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und dir ist bewusst geworden, ich bin noch nie wirklich in diesen Bund eingetreten, in diesen neuen Bund, den Jesus gebracht hat. Willst du es heute tun? Hast du verstanden, dass du Jesus brauchst? Dass er das Opfer für deine Schuld war? Dass du dich ihm anvertrauen musst? Dann möchte ich eine Einladung aussprechen. Vertraue dich ihm an, lade ihn ein in dein Leben als dein Retter und dein persönlicher Herr. Setz dein Vertrauen allein auf ihn, von dir weg, allein auf ihn und das, was er für dich getan hat. Ich möchte eine Gelegenheit geben, einfach das auch sichtbar zu machen und zu sagen, ja, ich will mich dafür entscheiden.
gibt es jemanden, dann heb einfach kurz deine Hand und sag, ja, möchte diese Entscheidung treffen. Und dann kannst du mit uns den neuen Bund feiern. Möchte jemand diese Entscheidung treffen? Okay, dann lass uns feiern. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du Jesus gesandt hast, dass du uns so sehr geliebt hast, Herr. Leidenschaftlich, aufopfernd geliebt hast. Und Jesus, wir wollen auch dir Danke sagen, dass du dich für uns aufgeopfert hast. Was für eine Liebe, Herr. Und was für ein wunderbares, großes Werk du vollbracht hast. So viel mehr, als uns alttestamentliche Religion oder irgendeine Religion je geben kann. Echte Vergebung, echte Versöhnung, echte Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen wirklich mit ihm leben. Wir dürfen wirklich Mitarbeiter sein. Wir dürfen wirklich in den Himmel gehen. Wie wunderbar ist das? Und ich möchte beten, wenn wir das jetzt bildlich betrachten, in diesem Bild des Abendmahls, dass du uns hinterlassen hast, Jesus, dass es unsere Herzen berührt und ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte, dass es uns wirklich beeindruckt. Und dass wir dich lieben, Herr, mit allem, was wir haben und allem, was wir sind, weil du uns zuerst geliebt hast. Darum bitte ich dich in Jesu Namen jetzt, wenn wir Abendmahl feiern und an dich denken. Amen.
Amen.